flossen Birk in der Oberpfalz im März 1938. SS-Verwaltungschef Oswald Pohl und der Inspekteur der Konzentrationslager Theodor Eicke besichtigen den Ort und finden ihn tauglich, um dort ein neues Lager zu errichten. Die Gründung eines Konzentrationslagers in der Ortschaft in der Oberpfalz war somit beschlossene Sache. Im Mai mussten erste Häftlinge mit dem Bau der Baracken beginnen. Entscheidend für die Wahl des Standorts war das Granitvorkommen vor Ort. Ein Steinbruch sollte fortan den NS-Staat mit Baumaterial für seine enormen Bauvorhaben beliefern. Die Förderung des Steins erfolgte durch ortsansässige Steinmetze gemeinsam mit KZ-Häftlingen. Unter diesen Häftlingen befanden sich auch sogenannte Berufsverbrecher, wie zum Beispiel Karl Schrade.
Karl Schrade war Schweizer. Er lebte seit 1919 in Deutschland und hatte mehrere Male wegen Hehlerei im Gefängnis gesessen. Nach Ablauf seiner letzten Haftstrafe gelangte er 1935 statt in die Freiheit ins Konzentrationslager Lichtenburg in Sachsen. Insgesamt verbrachte er 11 Jahre in deutschen Konzentrationslagern und überlebte. 1939 kam er über die Konzentrationslager Lichtenburg, Esterwegen, Sachsenhausen und Buchenwald ins KZ Flossenbürg. Zu diesem Zeitpunkt war er 43 Jahre alt, also nicht mehr ganz jung, und brachte bereits 4 Jahre KZ-Erfahrung mit. Über seine Ankunft in Flossenbürg schreibt er:
La dernière étape de notre voyage nous amène dans le Haut-Palatinat. Nous sommes attendus à la gare de Flossenbürg au pied d'une montagne presque verticale. Et nous traversons bientôt un petit village très pittoresque, dominé par la masse énorme et impressionnante d'un château médiéval qui nous semble presque intact. En rang, 5 par 5, nous gravissons les pentes qui nous mènent au camp. Plus nous avançons, plus nous perdons nos belles illusions. Nous croisons des détenus zébrés, travaillant sur la route et aux alentours. Ils ont une mine caractéristique, maigre, boueux, le dos voûté, les membres grêles, le nez long et le regard terne.
Die letzte Etappe unserer Reise führte uns in die Oberpfalz. Am Bahnhof von Flossenbürg, am Fuß eines fast vertikal ansteigenden Berges, wurden wir schon erwartet und bald durchquerten wir ein kleines, sehr malerisches Dorf, das beherrscht wurde von einer massigen und beeindruckenden mittelalterlichen Burg, die uns fast unversehrt vorkam. In 5er Reihen erklommen wir den Hang, der zum Lager hinaufführt. Und je weiter wir vorankamen, desto mehr schöne Illusionen blieben auf der Strecke. Wir begegneten Männern in gestreifter Häftlingskleidung, die an der Straße und in der Umgebung arbeiteten. Sie waren mager, schmutzig, gebückt, hatten knochige Gliedmaßen, lange Nasen und einen düsteren Blick.
Die Häftlinge kamen also am Bahnhof in Flossenbürg an und legten im Zustand völliger Erschöpfung das letzte Stück des Weges zu Fuß zurück. Am Ende des Marsches befand sich die Burg, die am Bahnhof noch so mächtig und weit entfernt schien, etwa auf einer Höhe mit dem Lager. Die malerische Landschaft um Flossenbürg steht in Karl Schrades Bericht in hartem Kontrast zur Realität des Konzentrationslagers.
Für Karl Schrade war Flossenbürg das 5. und letzte Konzentrationslager, in dem er gefangen gehalten wurde. Doch selbst er, der das Lagerleben bereits kannte und viel von dem Grauen hinter dem Stacheldraht der Lager gesehen hatte, zeigte sich vom erbärmlichen Zustand der Häftlinge geschockt. Mit einer Ironie, die sich durch seinen gesamten Bericht zieht, beschreibt er, was auf das Betreten des Lagers folgte.
La porte du camp franchie, nous devons nous aligner à 3 mètres les uns des autres, tels des gymnastes, prêts à répéter leurs exercices. Il faut nous déshabiller entièrement et poser notre paquet de vêtements devant nous, par terre. On nous emmène donc, selon le rite classique en vigueur, dans chaque camp de concentration aux douches, aux freezers, ainsi appelés parce qu'ils tont tout le monde à zéro, et aux magasins d'habillement. Mon transport est affecté sans exception au commando des carrières. Le jour tombe sur la lugubre vision de nos camarades du camp rassemblés sur la place d'appel, véritables squelettes vivants pour la plupart, attendant que le compte général soit fait. La nuit descend de la montagne sombre, Des lampes s'allument un peu partout, éclairant un tableau trop connu de tristesse et de douleur.
Wir durchschritten den Lagereingang und mussten uns immer 3 Meter voneinander entfernt aufstellen, wie Turner vor dem Training. Dann mussten wir uns vollständig ausziehen und das Paket mit unseren Kleidern vor uns auf den Boden legen. Man brachte uns also nach der klassischen Regel jeden Konzentrationslagers ins Häftlingsbad zum Friseur, so genannt, weil er die Aufgabe hatte, alle kahl zu scheren, und in die Kleiderkammer. Mein Transport wurde ohne Ausnahme dem Steinbruchkommando zugeteilt. Es dämmerte, und nun sahen wir die düstere Szene unserer auf dem großen Platz versammelten Lagerkameraden, lebende Gerippe zumeist, die auf den Zählappell warteten. Von dem düsteren Berg her zog die Nacht herein, überall gingen Lampen an und beleuchteten ein nur allzu bekanntes Bild von Schmerz und Traurigkeit.
Das von Karl Schrade beschriebene Prozedere entsprach dem üblichen Ablauf, wenn ein neuer Konvoi das KZ erreichte. Wer nicht von einem anderen Lager überstellt wurde, verlor hier alles, bis hin zu seiner zivilen Identität. Nachdem die Wehrmacht Frankreich besetzt hatte, wurde auch dort erbittert Jagd auf Gegner gemacht. Hierzu gehörten auch Mitglieder der Résistance, des Widerstands. Sie wurden in deutsche Konzentrationslager deportiert. Diese Häftlinge hatten ein besonderes Selbstverständnis. Schließlich waren sie erklärte Gegner des nationalsozialistischen Deutschlands. Sie hatten das Risiko auf sich genommen, ihr Land als gute Franzosen im Untergrund zu verteidigen.
Louis Poutrain war Geistlicher und war, als er im Mai 1944 nach Flossenbürg gebracht wurde, zuvor in Auschwitz und Buchenwald inhaftiert gewesen. Bei seiner Ankunft war er 46 Jahre alt und gehörte zur Gruppe der politischen Schutzhäftlinge. Er war also in einem ähnlichen Alter wie Karl Schrade, kam aber aus einem gänzlich anderen gesellschaftlichen Umfeld. Auch die Zustände im Lager hatten sich im Vergleich zu Karl Schrades Ankunft 5 Jahre vor ihm deutlich verändert.
Le jeudi 25 mai, en fin d'après-midi, notre train s'arrêta aux abords de la petite gare terminale de Flossenbürg. Des pièces d'avion encombraient le sol, des wagons étaient chargés d'ailes d'avion. De toute évidence, nous étions à la proximité d'une usine d'aviation. Au loin, sur des pentes abruptes, pins et sapins dominaient le torrent. Le camp était situé sur un plateau entre 2 arêtes de montagne. En avant du camp, légèrement sur le côté, se trouvaient les bâtiments du commandant et de l'administration du camp, bâtiments construits en granit taillé.
Am Donnerstag, dem 25. Mai, hielt unser Zug am späten Nachmittag in unmittelbarer Nähe des kleinen Bahnhofs von Flossenbürg. Flugzeugteile bedeckten den Boden. Einige Waggons waren mit Flugzeugflügeln beladen. Ganz offensichtlich waren wir in der Nähe einer Flugzeugfabrik. In der Ferne umstanden an steilen Hängen Kiefern und Tannen den Fluss. Das Lager erstreckte sich auf einem Plateau zwischen 2 Bergrücken. Leicht seitlich von dem Lager befanden sich die Gebäude des Kommandanten und der Lagerverwaltung. Diese Gebäude waren aus behauenem Granit.
1944 war das Hauptlager Flossenbürg bereits überfüllt. Der Großteil der Häftlinge wurde nach der Ankunft in Flossenbürg in Außenlager und sogenannte Arbeitskommandos überstellt. Die Arbeit im Steinbruch spielte, im Gegensatz zur ersten Zeit des Lagers, so gut wie keine Rolle mehr. Dafür fertigten Häftlinge aus Flossenbürg mittlerweile auch Flugzeugteile für die Messerschmitt-Werke.
Louis Poutrains Schilderung, seine Eindrücke nach dem Passieren des Lagertors, liefert nicht nur ein besonders anschauliches Bild der Zustände im Lager, sondern auch der Omnipräsenz des Todes hinter dem Stacheldraht.
Nous avons franchi la porte d'entrée. Elle portait la devise Arbeit macht frei. Nous avons traversé la place d'appel, laissant sur notre droite le bunker, l'hôpital et les différents services. Nous avons côtoyé sur notre gauche toute une série de baraquements en gradins sur 8 rangées successives. Là se trouvait massé pour y passer la nuit l'ensemble des déportés. Les nouveaux venus que nous étions, nous avons continué notre marche pour aboutir au camp de quarantaine, le petit camp réservé aux arrivants. Nous étions près de la clôture, face à un Schonung. Le camp en possédait plusieurs, éparpillés sur son pourtour. Celui que nous avons eu sous les yeux pendant ces 15 jours avant notre entrée dans le grand camp ne faisait guère office de lieu de convalescence. Sa fonction était plutôt celle de l'abattoir. Il était créé pour la mort.
Wir schritten durch das Eingangstor. Es trug den Schriftzug Arbeit macht frei. Wir überquerten den Appellplatz, ließen zu unserer Rechten den Bunker, das Gefängnis liegen, das Krankengewirr und die weiteren Abteilungen. Wir liefen an einer Reihe Baracken entlang, die zu unserer Linken lagen, errichtet auf Stufen 8 Reihen hoch. Dort fanden sich äußerst gedrängt alle Deportierten ein, um die Nacht zu verbringen. Als Neuankömmlinge, die wir waren, setzten wir unseren Gang fort, bis wir am Quarantänelager anlangten, das kleine Lager, vorgesehen für die Eintreffenden. Wir waren in der Nähe des Zauns, gegenüber einer sogenannten Schonung. Das Lager besaß hiervon mehrere, überall an dessen Außengrenzen verstreut. Das Lager, das wir 14 Tage lang vor unserem Eintritt in das große Lager vor Augen hatten, diente wohl kaum als Stätte der Genesung. Seine Funktion war eher die eines Schlachthauses, geschaffen für den Tod.
Im Hauptlager Flossenbürg befanden sich, bis auf wenige Ausnahmen, ausschließlich männliche Häftlinge. Mit fortschreitendem Ausbau des KZ-Systems entstanden immer mehr Außenkommandos, zum Beispiel in Fabriken, die von einem Hauptlager aus zentral verwaltet wurden. So auch in Flossenbürg. Am 1. September 1944 wurde das Außenlager Holeischen in Böhmen dem KZ Flossenbürg zugeordnet.
Zu den dort inhaftierten Frauen gehörte Eliane Chanangaro. Die Französin wurde im August 1943 wegen ihrer Zugehörigkeit zur Résistance verhaftet und zunächst in das Frauen-KZ Ravensbrück bei Berlin deportiert. Hier lernte sie die Entmenschlichungsmechanismen der Konzentrationslager kennen. Das Individuum wird zur Nummer. Und die erste Etappe in diesem Prozess war die Dusche. Eliane Chanangaro beschreibt diese dramatische Erfahrung wie eine bleibende Wunde.
C'était la première fois que nous étions exhibés en foule dans une nudité totale. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la nudité n'était pas, comme aujourd'hui, chose banale. C'était une offense à notre pudeur, une humiliation profonde ressentie par certaines comme un viol. Cette mise à nu de nos corps, nous l'avons subie bien des fois par la suite. Mais cette première fois reste en moi comme une blessure. Nous n'avions pas encore appris que nous n'étions plus un être humain, mais une chose qui ne possédait plus rien, pas même l'intimité de son propre corps. Es war das erste Mal, dass wir als Masse in vollkommener Nacktheit zur Schau gestellt waren. Man muss bedenken, dass Nacktheit zu damaligen Zeit im Gegensatz zu heute keine Normalität war. Es war ein Angriff auf unser Schamgefühl, eine tiefe Erniedrigung, die einige wie eine Vergewaltigung erlebten. Diese Entblößung unserer Körper haben wir später oft erlebt, aber dieses erste Mal blieb wie eine Wunde, denn wir hatten noch nicht verstanden, dass wir keine Menschen mehr waren, sondern Dinge. Wir besaßen nichts mehr, nicht einmal mehr die Intimität unserer eigenen Körper.
Nach 6 Wochen in Ravensbrück wurde Eliane Chanangaro mit anderen Frauen Mitte März 1944 in einen Viehwaggon gepfercht, der an ein unbekanntes Ziel fuhr. Eliane Chanangaro war damals 33 Jahre alt. Eine Frau, die im Berufsleben gestanden und einem Netzwerk von jungen Leuten angehört hatte. Auf dieser Reise wusste sie nur, dass den Gefangenen wohl kaum viel Gutes am Ziel bevorstand. Ihre abgehackten, atemlosen Sätze machen die Angst der Frauen greifbar.
Sur le quai, un détachement de soldats armés et à leur tête le commandant de notre nouveau camp. Un officier allemand comme au cinéma, sanglé dans un uniforme impeccable, blond, raide, arrogant, la cravache à la main. Mais nous avons déjà trop vu de ces choses qui font partie de la vie des hommes. Au bout du quai, en rang, on nous fait pénétrer dans un noir souterrain. Un souterrain terrifiant. René serre ma main. Comme moi, elle est traversée par la quasi-certitude que ce souterrain débouche sur la mort. Les gaz, la fusillade, n'importe quoi. La mort. Ce noir tunnel devant nous ne pouvait être que la gueule de l'enfer. Auf dem Bahnsteig, ein Sonderkommando bewaffneter Soldaten und an ihrer Spitze der Kommandant unseres neuen Lagers. Ein deutscher Offizier wie im Kino. Angeschnürt in einer tadellosen Uniform, blond, steif, arrogant, eine Reihpeitsche in der Hand. aber wir hatten schon zu vieles vom Leben der Menschen gesehen. Am Ende des Bahnsteigs mussten wir in Reihen eine furchterregende, schwarze Unterführung betreten. René umklammert meine Hand. Wie ich werde sie von etwas durchdrungen, was nahezu eine Gewissheit ist. Diese Unterführung mündet in Tod. Gaskammern, Erschießungen, was auch immer, der Tod. Diese schwarze Unterführung vor uns konnte nur der Schlund der Hölle sein.
Die Frauen wurden in einem Bauernhof untergebracht, der als Unterkunft für die Häftlinge des Außenlagers Holeischen diente. Iljan Janangaro bekam die Häftlingsnummer 50426.
Je nach Außenlager waren die Überlebenschancen sehr unterschiedlich. Viel hing von der Art der Arbeit und der Art des Lagers ab. So empfand auch Iljan Janangaro beim Anblick des neuen Lagers eine gewisse Erleichterung, die Baracken von Ravensbrück hinter sich gelassen zu haben.
Bientôt nous allions connaître notre nouveau camp. Et ce serait une vision plutôt rassurante. Nételi et aux murs surmontés de barbelés électrifiés, le portail de forteresse gardé par des hommes en armes, le sol noir de la cour âpre sous nos pieds, ce serait même presque beau. Bien sûr, cette ferme transformée en camp de concentration n'avait pas la chaleur accueillante d'un mât provençal. Mais sa vétusté lui donnait presque l'air d'un endroit habitable. Ces murs de pierre n'avaient pas été bâtis spécialement pour y parquer des bagnards. Ils étaient là bien avant le règne d'Hitler. Peut-être qu'on pourra s'y faire un semblant de vie. Bald würden wir unser neues Lager kennenlernen. Und es würde ein recht beruhigender Anblick sein. Ohne diese hohen Mauern mit elektrischem Stacheldraht darauf, ohne das von bewaffneten Männern bewachte Festungstor und den schwarzen, rauen Boden des Hofs unter unseren Füßen, wäre es beinahe schön gewesen. Natürlich besaß dieser Bauernhof, der zu einem Konzentrationslager umgewandelt worden war, nicht dieselbe einladende Wärme wie ein provenzalischer Bauernhof. Aber seine Baufälligkeit ließ ihn beinahe bewohnbar scheinen. Diese Steinmauern waren nicht dafür errichtet worden, dort Häftlingen einzupferchen. Sie waren schon lange vor der Herrschaft Hitlers da gewesen. Vielleicht könnte man dort so eine Art Leben haben.
Diese zuversichtliche Einschätzung sollte in den darauffolgenden Monaten bitter enttäuscht werden. Zwar entkam Iljan Janangaro durch ihre Überstellung nach Holeischen den schrecklichen Ereignissen, die sich danach im KZ Ravensbrück zutragen sollten, dennoch wartete auf sie die schwierigste Zeit ihres Lebens. Zwangsarbeit in einer Rüstungsfabrik, später in einer Straßenbaukolonne. Die Frauen lebten unter entwürdigenden Umständen.
Das System des Terrors presste alle Kräfte aus den Gefangenen, die ihm ausgeliefert waren, bis zur vollkommenen Erschöpfung oder bis zum Tod. Für die Überlebenden reichten die körperlichen, geistigen und seelischen Folgen des Grauens bis weit über die ersehnte Befreiung hinaus.